Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Linke Theorie. Ihr habt auf uns geklickt. Das heißt, dass ihr wahrscheinlich von uns über den Kapitalismus hören wollt, was an ihm schlecht ist und wie wir ihn überwinden können. Mein Name ist Lea und ihr könnt alle nicht-männlichen Pronomen für mich benutzen.
Hallo auch von meiner Seite, ich bin Yannick und für mich könnt ihr die männlichen Pronomen benutzen, auf die Lea keinen Bock hat.
Ja, wir gehen heute von einer Frage aus, die ihr euch, wenn ihr links seid, wahrscheinlich schon mal selber gestellt habt. Nämlich, warum manche Leute stinkreich sind und andere so gut wie gar nichts haben. Es geht also um wirtschaftliche Ungleichheit und da werden wir auch nicht dran vorbeikommen, dass wir über die Entstehung von unserem kapitalistischen System sprechen.
Ja, da noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Wir sprechen heute nicht ausführlich darüber, warum und wie der Kapitalismus entstanden ist, aber wir sprechen über einen kleinen Aspekt davon, nämlich darüber, wie aus Bauern und Bäuerinnen in Europa Arbeiter und Arbeiterinnen geworden sind. Also praktisch auch ein bisschen darüber, warum ihr und wir uns jeden Morgen um 6:30 aus dem Bett ziehen müssen und den ganzen Tag arbeiten, um uns Essen kaufen zu können. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, noch ein kleiner Werbeblock für ein anderes linkes Projekt. Wenn ihr unseren Podcast hört, dann seid ihr vielleicht auch schon mal auf den Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung aufmerksam geworden. Das Prinzip von dem Podcast Too Long Didn't Read ist es nämlich, sich Klassiker linker Theorie vorzunehmen und knackig aufzubereiten. Zum Beispiel spricht der Host Alex Demirovic über Gramscis Gefängnishefte, Edward Saids Orientalismusbuch oder über das Buch Die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu. Und in den Folgen werden dann so zentrale Thesen aus den Werken und ihre heutige Relevanz diskutiert. Den Podcast findet ihr, wenn ihr daran Interesse habt, auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl.
Und wir verlinken das natürlich auch in unseren Shownotes. Aber zurück zum Thema. Du hast ja vorhin die Frage aufgeworfen, Yannick, wie Menschen in Europa zu ArbeiterInnen geworden sind. Der Begriff, der dahinter steckt, ist der ursprünglichen Akkumulation. Und geprägt hat den niemand Geringeres als unser aller Liebling Adam Smith. Der hat ja schon mit der unsichtbaren Hand des Marktes einen Hit für alle Kapitalismus-Fans geschrieben. Aber was genau hat Smith jetzt mit dieser ursprünglichen Akkumulation gemeint?
Ja, dazu vielleicht erstmal die Erklärung, dass Akkumulation sowas wie Anhäufung bedeutet, wenn ihr das Wort noch nie gehört habt. Wenn Smith jetzt von ursprünglicher Akkumulation spricht, dann geht es also vor allem um eine Anhäufung, die an dem Anfang vom Kapitalismus oder an irgendeinem Anfang passiert ist. Adam Smith hat sich also die Gesellschaft angeschaut und hat, wie wir alle anderen auch, gesehen, dass es da Menschen gibt, die viel haben und Menschen, die wenig oder nichts haben. Jetzt war Adam Smith bekanntlich kein großer Kapitalismuskritiker, sondern hat seine Zeit eher damit verbracht, den Kapitalismus zu verteidigen.
Also muss Smith auch für diese Ungleichheiten eine gute Rechtfertigung finden?
Genau, und genau das macht er mit dem Begriff der ursprünglichen Akkumulation. Wenn man Smith nämlich Glauben schenkt, dann gab es eine Zeit in der Vergangenheit, in dem bestimmte Menschen mehr gespart und mehr investiert haben als andere und dadurch einfach mehr Reichtum angesammelt haben. Und weil die anderen eben nicht so fleißig und nicht so klug waren, haben die eben keinen Reichtum angehäuft, Pech gehabt.
Also wäre es dann der Verdienst der wohlhabenden Klasse, dass sie und ihre Vorfahren gut mit dem Geld umgegangen sind und umgekehrt ist es dann auch ein bisschen so die eigene Schuld von den besitzlosen Klassen, weil sie eben kein Kapital angehäuft haben. Und das ist dann praktisch so in Kürze die Erklärung von Smith, warum manche Menschen reich sind und andere nicht.
Und Karl Marx schreibt dann über diese Vorstellung mit ziemlich starkem Sarkasmus Folgendes. Jetzt kommt ein Zitat von ihm. Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende, ja alles und mehr verjubelnde Lumpen. Und dann schreibt er weiter: So kam es, dass die Ersten Reichtum akkumulierten und die Letzteren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigene Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch aller Arbeit zum Trotz nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Ende des Zitats.
Ja, und weil Marx eh schon dabei ist, Smith und andere zu kritisieren, nimmt er sich auch gleich noch die ursprüngliche Akkumulation vor. Im ersten Band von seinem Hauptwerk, Das Kapital, packt er dann ganz ans Ende das Kapitel 24 und nennt es die sogenannte ursprüngliche Akkumulation.
Da haben wir dann auch direkt einen Seitenhieb gegen Adam Smith. Marx spricht ja hier von der sogenannten ursprünglichen Akkumulation. Also da merkt man schon ein bisschen, dass hier eher kritisch mit den Ideen von Smith zur ursprünglichen Akkumulation umgegangen wird.
Richtig. Ich lese auch mal eine viel zitierte Stelle aus dem Kapitel vor, damit wir so einen Eindruck bekommen, in welche Richtung das bei Marx geht. Und zwar schreibt er auf Seite 788 folgendes, Zitat: Wenn das Geld mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe zur Welt kommt, so das Kapital von Kopf bis Zeh aus allen Poren Blut und Schmutz triefend.
Also, man hört schon hier raus, keine friedliche Anhäufung von Kapital.
Nee, gar keine friedliche Anhäufung, sondern extrem gewaltsam und mit der Enteignung von Eigentum.
Für Marx war also die ursprüngliche Akkumulation ein Prozess, durch den Bäuerinnen und Bauern ihr Land geraubt wurde und wodurch die dann erst zu ProletarierInnen wurden, die eben ihre Arbeitskraft für Lohn verkaufen mussten, um überleben zu können.
Und das ist ja genau der Kern des Kapitalismus. Die ArbeiterInnenklasse hat nichts zu verkaufen außer ihrer Arbeitskraft. Und deshalb müssen sie für besitzende Menschen arbeiten und der von ihnen produzierte Mehrwert wird ausgebeutet. Und für Marx ist dann ja die ursprüngliche Akkumulation eben der Prozess, der genau das herstellt. Im Feudalismus hatten die Bauern und Bäuerinnen ja noch Zugang zu dem Land, zu den Werkzeugen, zu den Lebensmitteln. Aber nach der ursprünglichen Akkumulation standen die BäuerInnen auf der einen Seite ohne Besitz da und die ganzen Lebens- und Produktionsmittel standen eben auf der anderen Seite.
Zwei Sachen, die dabei super wichtig waren, war, dass den Bauern und Bäuerinnen eben das Land, das die vorher bestellt hatten, enteignet wurde und dass sie von dem Land jetzt weggejagt wurden. Also damit fehlen denen jetzt die Mittel, um sich eben selbst die Lebensmittel herzustellen. Auf der anderen Seite wurde aber auch Land, das vorher gemeinsam genutzt wurde und das allen Menschen Nutzen gebracht hat, privatisiert. Das ist heute unter dem Begriff der Einhegung bekannt, weil verhindert wurde, dass die Menschen noch Zugang zu dem Land haben konnten. Durch Gesetze ist es dann in England im 16. und 17. Jahrhundert möglich gewesen, dass die besitzenden Klassen diese gemeinsam genutzten Ländereien einzäunen und für sich beanspruchen konnten. Und dadurch haben dann die Bäuerinnen und Bauern ihr Land verloren.
Dazu muss man auch sagen, dass Teile von dem Land vorher der Kirche oder dem feudalen Staat gehört haben. Und dieses Land haben sich dann einzelne Personen angeeignet, haben es privatisiert und die BäuerInnen, die da drauf gelebt haben, die das Land bestellt haben, wurden weggejagt.
Genau, in Frankreich haben da sogar verschiedene Gesellschaftsgruppen erstmal in protestantischen Gruppen zusammengearbeitet, um der Kirche praktisch ihre Ländereien zu entreißen. Als die Ländereien dann aber ab Mitte vom 16. Jahrhundert versteigert wurden, sind natürlich die besitzlosen Klassen komplett leer ausgegangen, weil sie gar kein Geld hatten, um da irgendwie mitzubieten.
Ja, alles das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass eine ganze Menge von Menschen, die vorher als Bäuerinnen und Bauern tätig gewesen sind, jetzt nicht mehr die Möglichkeit hatten, um sich selbstständig mit eigener Ernte und so weiter am Leben zu halten.
Also praktisch wie du und ich heute.
Ja, so ungefähr. Also man muss aber sagen, dass viele von den Menschen damals noch ja rebellischer gewesen sind, als wir es heute vielleicht sind. Man muss sich das ja auch mal vorstellen. Da kommen Massen von Menschen aus ihrem bäuerlichen Leben und sollen jetzt ihre Arbeitskraft für Lohn verkaufen. Das war sehr, sehr vielen gar nicht so recht. Löhne wurden damals sogar als ein Mittel zur Versklavung angesehen. Deswegen sind dann einige auch lieber als Vagabundinnen durch die Gegend gezogen, als eben in die Lohnarbeit zu wechseln. Und andere haben auch die Hecken, mit denen die Felder eben eingehegt wurden, aus dem Boden gerissen, um ja gegen diese Privatisierung, diese Enteignungen zu protestieren.
Und hat das was gebracht?
Das hat vor allem gebracht, dass der Staat sich eingeschaltet hat. Wenn man die Zeit anschaut, dann kann man ganz gut sehen, inwiefern kapitalistische Verhältnisse immer auch durch den Staat durchgesetzt und geschützt werden und wurden. Die marxistische Feministin Silvia Federici beschreibt es ganz schön in ihrem Buch Caliban und die Hexe. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass Vagabundinentum immer mehr geworden ist. Außerdem haben auch Diebstahl und so zugenommen. Deswegen wurden dann zum Beispiel in England, aber auch in anderen Ländern strengere Gesetze eingefügt, um genau dagegen anzukämpfen. Also das Vagabundentum wurde dann zum Beispiel mit Versklavung oder sogar mit dem Tod bestraft.
In dem Kontext ist es generell super spannend, wie groß die Rolle gewesen ist, die Gesetze dabei gespielt haben, dass Menschen zu LohnarbeiterInnen gemacht wurden. Eine Sache aus Federicis Buch, das hast du ja gerade angesprochen, finde ich immer besonders spannend. Und zwar schreibt sie, dass in England zwischen 1601 und 1606, also innerhalb von 5 Jahren, 25 Gesetze verabschiedet wurden, um Bierschenken zu regulieren. Und genauso wurden auch proletarische Versammlungen und Feste in der Mitte vom 17. Jahrhundert in Reihen verboten. Hier haben wir es also mit einer Kampagne zu tun, bei der Gesetze und die Staatsgewalt eingesetzt werden, damit die Arbeiterinnenschaft ihre Freizeit nicht mehr zum Saufen, sondern in Anführungszeichen sinnvoll nutzt. Gleichzeitig hat das auch dazu geführt, dass die Menschen auseinandergedrängt wurden und stärker vereinzelt wurden, was man ja heute auch ein bisschen kennt.
Genau, und diese zwei Elemente, also das rechtliche Vorgehen gegen Leute, die sich der Lohnarbeit entziehen wollen, und die gesetzlichen Kampagnen gegen Freizeitaktivitäten, die als störend für das kapitalistische Lohnsystem angesehen wurden, ja, die zwei Elemente sind ganz wichtig, wenn wir darüber sprechen, wie wir europäischen Menschen zu kapitalistischen Menschen gemacht wurden. Das ist also kein natürlicher Prozess und der Kapitalismus ist auch nichts, was irgendwie aus unserer menschlichen Natur entsteht, wie das ganz gerne mal erzählt wird, sondern das ist wirklich was, was uns aufgedrängt, was uns aufgezwungen wurde.
Generell zeigt uns das auch ganz gut, dass am Anfang des Kapitalismus so ein gewaltsamer Aneignungsprozess steht. Also, dass dieser Unterschied zwischen der besitzenden Klasse, die eben Land und Produktionsmittel hat, und der besitzlosen Klasse, die ihre Arbeitskraft in Lohnarbeit anbieten muss, dass eben dieser Unterschied nicht einfach so gewachsen ist, sondern eben mit Gewalt durchgesetzt wurde.
Ja, und das ist oft nicht so bewusst, nicht nur weil bürgerliche GeschichtsschreiberInnen die Phase des Kapitalismus nicht so beachtet haben und das alles eher ja als Befreiung von den BäuerInnen beschrieben haben, sondern auch weil die Anhäufung oder Akkumulation von Kapital nach dem Ende der ursprünglichen Akkumulation ja vor allem durch Ausbeutung passiert.
Also quasi nachdem diese ursprüngliche Akkumulation abgeschlossen war und diese grundlegende Ungleichheit und das Lohnarbeitsverhältnis durchgesetzt waren, wird ja weiterhin Kapital angehäuft, indem Mehrwert von den Arbeitenden abgeschöpft wird. Und Marx nennt das dann die Reproduktion. Und das heißt, dass eben das gesamte Kapitalverhältnis und auch die Voraussetzungen für die Akkumulation im Kapitalkreislauf selber hergestellt werden.
Das heißt, die ursprüngliche Akkumulation wurde dann irgendwann abgeschlossen und es gibt heute keine Enteignungen mehr, sondern das passiert alles durch diese Ausbeutung, dass sich das Kapital immer weiter anhäuft.
Genau, also so finden wir es zumindest bei Marx. Also das Kapital reproduziert sich jetzt durch die Ausbeutung von Arbeit.
An dem Punkt gab es dann später auch Kritik an Marx oder eher vielleicht Erweiterungen an Marx. Marx hat ja zum Beispiel auch schon gesehen, dass der Kolonialismus auch wieder so eine Art ursprüngliche Akkumulation ist. Also dass es nicht nur was Einmaliges im 15., 16. Jahrhundert war, sondern dass die ursprüngliche Akkumulation eigentlich immer wieder passiert oder passieren kann, wenn der Kapitalismus etabliert wird. Der marxistische Humangeograf David Harvey, den haben wir schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast zitiert oder erwähnt, der hat aber beobachtet, dass es nicht nur diese Neuetablierungen der kapitalistischen Produktionsweise sind, wo diese Art der ursprünglichen Akkumulation vorkommt, also wo quasi so gewaltsame Enteignungen stattfinden, sondern dass das auch ja da, wo der Kapitalismus sich eigentlich schon längst durchgesetzt hat und etabliert hat, dass es auch da noch vorkommen kann.
Ja, und eben da auch nicht zufällig, sondern systematisch. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Welle des Neoliberalismus Ende des letzten Jahrhunderts. Da gab es ja wieder Enteignung von öffentlichen Gütern. Also das war wieder so eine Art Angriff auf ein Gemeineigentum. Und das wird auch gewaltsam durchgesetzt, wenn man die erzwungenen Strukturanpassungsprogramme sich mal anschaut, die in Ländern der globalen Peripherie durchgesetzt wurden.
Ja, über diese Strukturanpassungsprogramme haben wir ja in unserer Extraktivismus-Folge auch ein bisschen gesprochen. Aber nicht nur diese Strukturanpassungsprogramme sind da ein gutes Beispiel für, sondern es gibt ja immer noch viele Regionen, wie zum Beispiel Regenwälder oder indigene Gebiete, die noch nicht im kapitalistischen Sinne privatisiert sind, auch wenn die Länder und Regionen schon längst kapitalistisch sind. Ja, und diese Gebiete, die zwar Lebensraum sind, die zwar Teil, ja, Produktionsgrundlage, Lebensgrundlage von den Menschen, die dort leben, sind eben nicht Teil des Kapitalkreislaufs. Und überall, wo das so ist, gibt's eigentlich eine ständige Gefahr für so einen Angriff, dass sich das Kapital das quasi krallt und es irgendwie schafft, dass es privatisiert wird.
Wenn man sich ein bisschen mit indigenen Bewegungen beschäftigt, dann ist das ja auch genau das, wogegen viele dieser Bewegungen täglich kämpfen, nämlich gegen Verdrängung, gegen die Privatisierung ihrer Gebiete und so weiter.
Ja, und Harvey sagt deshalb, dass diese enteignende Form der Akkumulation den Kapitalismus begleitet. Das Kapital sucht immer neue Möglichkeiten zur Akkumulation. Deswegen passieren einfach immer wieder solche Enteignungen. Und weil Harvey das jetzt nicht die ganze Zeit fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation nennen will, nennt er das dann einfach Akkumulation durch Enteignung.
Und demnach hätten wir dann praktisch zwei Formen, wie Kapital angehäuft werden kann, nämlich einerseits durch die Zirkulation des Kapitals und durch die Ausbeutung von Arbeitskraft und andererseits durch die Enteignung oder Aneignung von Land oder Lebens- und Produktionsmitteln, die vorher noch in Gemeineigentum und nicht in den Händen des Kapitals lagen.
Ja, und mit dieser Ergänzung von David Harvey sind wir auch am Ende dieser kurzen, knackigen Folge. Ich finde, ja, die ursprüngliche Akkumulation oder die Akkumulation durch Enteignung sind für zwei Aspekte wichtig. Der eine Punkt ist, dass der Kapitalismus nicht friedlich ist. Also der Kapitalismus ist ein Herrschaftsverhältnis, das nicht einfach so entstanden ist, sondern extrem gewaltvoll umgesetzt wurde.
Ich finde das auch super wichtig, weil uns wird ja oft so eine idyllische Darstellung des Kapitalismus erzählt. Aber eigentlich ist es eben nicht so, dass der Kapitalismus aus friedlichem Handel entstanden ist oder aus der Natur des Menschen heraus, sondern es wurde uns eben aufgedrängt. Und das ist bei der Globalisierung genauso. Die wird auch als idyllischer Freihandel verkauft, der irgendwie Naturwüchse gewachsen ist. Aber es ist die Folge von neoliberalen Strukturanpassungsprogrammen und von gezielten Strategien, um den Welthandel aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
Ja, das grenzt an den zweiten Punkt, den ich nämlich machen will. Durch Harveys Konzept der Akkumulation durch Enteignung können wir dann auch die Rolle von heutigen Kämpfen gegen Privatisierung weltweit oder auch von indigenen Gruppen gegen die Enteignung ihrer Gebiete und sogar Kämpfe gegen die Aneignung von Natur generell, also zum Beispiel gegen Rohstoffe. Diese Kämpfe können wir alle in eine Art Weltgeschichte einordnen. Die können wir viel besser verstehen.
Vor allem finde ich, dass wir diese Kämpfe dadurch in eine Geschichte des Kapitalismus einordnen können. Die heutigen Kämpfe sind nämlich Teil von Kämpfen, die eigentlich schon seit Jahrhunderten gekämpft werden.
Ja, gebt uns gerne eine Rückmeldung, wie ihr diese kurze Folge fandet und generell, wie ihr unsere etwas knackigen Begriffsfolgen findet. Wir haben mit der nächsten Folge nämlich wieder Staffelende geplant und überlegen dann, wie es weitergeht. Wenn ihr also Lob habt oder Kritik, dann gern her damit. Und ja, unsere nächste Folge wird übrigens auch ein Q&A. Wir sammeln also vorher Fragen, die ihr uns schickt, und machen dann eine Folge, in der wir ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr also immer schon irgendwas fragen wolltet, dann schickt uns gerne eine Mail mit euren Fragen für unsere nächste Q&A-Folge.
Wir freuen uns auch wie immer über Unterstützung. So ein Podcast kostet viel Arbeit und Geld, deswegen könnt ihr uns zum Beispiel über Ko-fi einen symbolischen Kaffee ausgeben oder ein Patreon-Abo abschließen. Über Patreon gibt es dann auch noch Zugriff auf Recherchematerial und kleine Extrafolgen.
Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf eurer Podcast-App mit Sternen bewertet oder eine Rezension auf Apple Podcast dalasst. Freut uns immer ganz besonders, wenn wir da liebe Worte von euch lesen, und das hilft uns auch, gefunden zu werden.
Wir grüßen heute Silvia Federici und danken ihr dafür, dass sie die Kämpfe während der ursprünglichen Akkumulation sichtbar gemacht hat und in der Tradition von antikapitalistischen Kämpfen eingeordnet hat.